Ja, was ist die beste Herangehensweise? Das kommt natürlich drauf an. Vielleicht kommen jetzt schon ein paar Ideen, weil wir ja verschiedene Strategien und Ziele vorgestellt haben. Was ich gerne mal erwähnen würde, für ganz viele ist ja das Stichwort Time to Market hochrelevant. Gerade jetzt nochmal durch den E-Commerce-Trend, gerade nochmal durch Corona. Und dann sollte man sich eben im Klaren sein, wie schnell komme ich alleine in-house voran? Habe ich in-house schon jemanden, der das Thema wirklich durchsteigt und ja, an welcher Geschwindigkeit möchte ich das Ganze eigentlich aufbauen? Und dann kommt man meistens nicht drum herum, dass man sich eben Partner sucht und dann als Team sozusagen einen Fahrplan erstellt.
Amazon Klugsteuern, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meier und Florian Vettel.
Moin und herzlich willkommen zum MoveSell Podcast, dem Podcast für mittelständische Brands, die Amazon klug steuern möchten. Ich sitze heute wieder gemeinsam mit Florian.
Moin Moritz.
Und heute haben wir uns das Thema Strategien und Herangehensweisen vorgenommen. Ja, ein sehr, sehr großes Thema, worüber wir stundenlang sprechen könnten. Heute versuchen wir mal ein paar Praxisbeispiele und möglichst viele verschiedene konkrete Strategien zu beleuchten. Wir gehen erst auf ein paar Beispiele ein, dann erklären wir euch, auf welche bestehenden Strukturen ihr euch angucken solltet. Dann reden wir über die verschiedenen Verkaufsmodelle und dann geben wir noch ein paar Tipps und stellen verschiedene Möglichkeiten zur der Absolvierung des Kanals vor. Das heißt, mache ich das Ganze in-house, hole ich mir einen Berater oder auch eine Agentur dazu. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Florian, stell uns doch mal eine erste Strategie vor.
Ja, für die erste Strategie habe ich ein Unternehmen aus dem Food-Bereich mitgebracht. Das ist ein Unternehmen, welches Mineralwasser herstellt, aber auch Limonaden. Das Unternehmen heißt Filser, das kennt sicherlich der eine oder andere, sind auch deutschlandweit sehr bekannt. Häufig fährt auch auf der Autobahn ein LKW an einem vorbei, wo dann auch so ein Plakat drauf ist. Die Quelle der Natur ist, glaube ich, aktuell deren Spruch. Von daher klingt es da vielleicht beim einen oder anderen. Bei der Marke ist es so, dass wir in einem Bereich sind, der auf Amazon noch nicht extrem stark boomt. Amazon hat viele Food-Programme wie Fresh, Pantry und Co. Trotzdem wird hier noch nicht extrem viel abgesetzt. Pantry gibt es mittlerweile auch gar nicht mehr und das zeigt auch so ein bisschen, dass Amazon in dem Kanal noch nicht, also in dem Bereich noch nicht 100% wohlfühlt. Die Marke Filser möchte trotzdem auf Amazon sein, auch in der Erwartung, dass keine extrem großen Absätze da wahrscheinlich stattfinden werden. Ziel ist also in erster Linie Branding und der Kanal soll ohne konkrete Erwartungen als einer der First Mover in dem Bereich trotzdem aufgebaut werden. Und das ist auch ein sehr, sehr schlauer Move, weil Filser Amazon eben als klaren Touchpoint in der Customer Journey erkannt hat, weil Amazon eigentlich eine sehr, sehr starke Suchmaschine ist. Man das Produkt dann dort eben auch schon mal gesehen hat, wenn man dann auch im Supermarkt steht. Das macht Filser, indem sie sich auf bestimmte Content-Bereiche konzentrieren, wie die Produktseite mit attraktiven Beschreibungen, attraktivem Bildmaterial, Videomaterial. Wir haben wirklich sehr, sehr schönen A-Plus-Content. In dem Beispiel, wir haben einen guten Brandstore und wir stellen eben auch über Werbung sicher, dass die Marke auftaucht, wenn es um das Thema Mineralwasser geht. So, und da ist eben ganz klar Branding das Ziel.
Magst du vielleicht weitermachen? Auf zur nächsten Strategie. Es gibt immer häufiger den Fall, dass manche Markenhersteller nicht selbst auf Amazon verkaufen möchten als Seller oder Vendor. Das hat zwei wesentliche Gründe. Entweder möchte ich einfach möglichst schnell meine Amazon-Produktseiten optimieren, meine Händler stärken. Das heißt, es geht einfach um den Faktor Zeit. Es kostet natürlich etwas Zeit, die Accounts einzurichten, die ganze Logistik vorzubereiten, um selber im Endeffekt an den Endkunden oder Amazon zu verkaufen. Und das kann ich vermeiden, also diesen Zeitverlust, indem ich beispielsweise über einen sogenannten Brand-Manager-Account verkaufe. Das heißt, ich habe keinen keine direkte Vertragsbeziehung zu Amazon, sondern eine Agentur steuert beispielsweise meine Produktseiten, meinen Brandstore. Und welche Folge hat das? Die Händler profitieren davon, denn sie verkaufen mehr. Am Ende profitiere ich auch als Markenhersteller und sorge dafür, dass meine Marke auf Amazon Marktanteile gewinnt oder eben eine bessere Markenwahrnehmung hat. Und der zweite Grund kann ganz einfach sein, ich möchte auch mittelfristig gar nicht selbstständig auf Amazon verkaufen, weil ich eventuell meine Händler nicht verärgern möchte. Das heißt, ich möchte die Struktur beibehalten, dass ich an Händler verkaufe und die macht dann den Rest auf Amazon. Aber die Händler, wie vielen vielleicht mittlerweile bewusst ist, kümmern sich nicht immer unbedingt um die Markenpräsenz, um die Optimierung der Produktdaten, schon gar nicht um die Advertising-Kampagnen. So, und was ist die Strategie dahinter? Dass ich da spielt die Markenregistrierung eine große Rolle, also die offizielle Amazon-Markenregistrierung, das ganze Marketing auf Amazon eben auch ohne aktiven Verkäufer-Account steuern kann. Wir haben noch einen Deep Dive zu den verschiedenen Verkaufsmodellen, deshalb werden wir die jetzt hier auch nicht im Detail erläutern. Wenn euch das interessiert, schaut dort rein. Dort geht es dann um das Seller-Modell, das Vendor-Modell, um das Hybrid-Modell und auch um den Brand-Manager-Account, den wir angesprochen haben.
Die nächste Marke, die wir euch mitgebracht haben, beziehungsweise die nächste Strategie, das ist die Hammer Sport AG. Die Hammer Sport AG ist europaweit führend im Heimfitnessbereich. Es werden Laufbänder, Crosstrainer, Kraftmaschinen und so weiter verkauft. Besonders jetzt während Corona hatten wir 5-fach so hohe Absätze wie normal. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Branche, die extrem von dieser Corona-Situation profitiert. Dementsprechend gehen diese Marken den Kanal Amazon natürlich auch langfristig an und wollen diesen Kanal eben als nachhaltigen Absatzkanal aufbauen, weil besonders solche Produkte auch unabhängig von Corona sehr stark nachgefragt werden. Sowohl Profitabilität als auch Wachstum spielt für diese Marken eine Rolle. Dementsprechend werden auch alle Möglichkeiten genutzt. Moritz, du hast es gerade schon angesprochen mit den verschiedenen Modellen. Bei der Hammer Sport AG ist es tatsächlich auch so, dass sowohl das Seller- als auch das Vendor-Modell verwendet wird. Die parallele Nutzung von beiden Programmen nennt sich dann das Hybrid-Modell, weil es eben schon sinnvoll sein kann, bestimmte Produkte eher über den Seller anzubieten, eher über den Vendor. Und da die Hammer Sport AG diese Modelle nutzt, hat die Hammer Sport AG auch alle Handlungsmöglichkeiten, um da eben aus den Vollen zu schöpfen und die Vorteile von beiden Modellen zu nutzen. Das ist also ein sehr, sehr ganzheitlich, nachhaltig gedachter Ansatz.
Ja, wir machen weiter mit einer Strategie oder einem Modell, was wir häufig bei Startups sehen. Dort ist das Hauptziel Wachstum. Die Profitabilität ist sekundär. Das heißt, es geht darum, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Umsatz auf Amazon machen und auch ein stetiges Wachstum vorzuweisen. Und bestenfalls eben auch etabliertere oder bekanntere Marken zu verdrängen. So, und was sollte ich dann machen? Ich muss erstens, wie bei fast allen anderen Strategien, natürlich meine Produktdaten ordentlich pflegen. Ich muss die Basics erfüllen, aber dann muss ich natürlich schnell auf das Thema Advertising mich konzentrieren. Denn mittlerweile gibt es viele verschiedene Werbeformate, um meine Marke zu schützen, Werbeformate, um andere Marken anzugreifen, das heißt direkt auf deren Markennamen Werbung zu schalten. Und dort muss ich ordentlich Budget mitbringen und werde mit Sicherheit auch die ersten Monate nicht besonders profitabel sein. Das spielt für diese Marken aber auch keine große Rolle, solange ersichtlich ist, dass man eben nachhaltig wächst und dass man auch neben der Werbung organisch sich verbessert. Das heißt, auch bekannter wird. Und diese Bekanntheit dient dann oft als Grundlage, um auf weitere Kanäle aufzubauen, beispielsweise um im stationären Handel, wenn ich jetzt ein Wellnessprodukt habe, auch bei Rossmann, DM und weiteren Discountern gelistet zu werden. Denn die schauen sich auch immer häufiger an, okay, was setze ich schon online um? Wenn ich es geschafft habe, auf Amazon so stark in so kurzer Zeit zu wachsen, dann zeigt das, dass die Produkte gefragt sind. Und dann kann man, auch wenn man vielleicht erst 3 Monate online ist auf Wachstum, schon damit als Beleg eine Listung in anderen Kanälen erreichen. Und das zeigt nochmal so ein bisschen die Power. Bezieht sich natürlich auch auf die anderen Marktplätze. Auch die kann ich dann schneller erschließen, wenn ich Amazon als reinen Hebel, als reinen Wachstumskanal nutze.
Ja, ganz spannend. Also das haben wir jetzt wirklich in den letzten Jahren auch schon ein paar Mal erlebt mit jungen Startups, die stark wachsen auf Amazon, eine gewisse Verdrängung sogar etablierten Marken gegenüber betreiben und das dann eben auch als Datengrundlage nehmen, um wirklich bei Rossmann und Co. reinzukommen. Ganz, ganz spannendes Modell. Marktverdrängung ist ein gutes Stichwort für die nächste Marke, die wir euch mitgebracht haben. Da handelt es sich auch um Wellnessprodukte. Die sind Marktführer im Gesamtmarkt, international. Und da ist das Ziel ganz klar, dass Amazon dominiert werden soll. Das heißt, diese Marke möchte, dass keine anderen jungen Brands Marktanteile gewinnen. Die sollen dann eben möglichst verdrängt werden. Da geht es dann darum, zum Beispiel Top of Search zu dominieren. Da geht es darum, mit Amazon Werbung auch gar nicht unbedingt profitabel zu sein und auch die Klickpreise teilweise so hoch zu pushen, dass da kaum eine andere Brand mitgeht. Da geht es dann für die Marke nicht darum, Amazon besonders profitabel zu betreiben, sondern es geht eben einfach darum, sicherzustellen, dass keiner da an denen vorbeikommt und kein neuer Wettbewerber dort entstehen kann. Also wie eben schon gesagt, ein Schlüssel da ist eben wirklich eine sehr, sehr starke Werbepräsenz, damit diese immer mehr werdenden Werbeslots, wir haben mittlerweile knapp 50% der Werbeslots auf den Produktseiten durch Werbung, in den Suchergebnissen sind Werbeslots überhalb, unterhalb und inmitten der Werbeslots und da ist Advertising eben ein ganz großes Thema, damit man diese ganzen Slots dominiert und das ist eben so die Hauptherausforderung bei dieser Strategie.
Ich finde das hier ganz witzig, weil wir die jetzt gerade hintereinander genannt haben. Die Strategie wirkt ja erstmal gleich. Ne? Ich will voll Power geben, Advertising, ich will sichtbar sein, aber beide haben ganz anderen Ursprung. Ne? Der eine ist ganz klein und will groß werden, der andere ist schon ganz groß und möchte genau das verhindern, dass neue auf dem Markt größer werden. Und ja, was passiert, wenn genau diese beiden Strategien, diese beiden Marken gegeneinander arbeiten? Am Ende wird es für beide teurer. Am Ende profitiert natürlich Amazon davon. Und für alle anderen Marktteilnehmer wird es auch schwierig, weil die Klickpreise in die Höhe zu gehen. Aber das zeigt so ein bisschen, wie gewisse Marktdynamiken entstehen können.
Genau, und jetzt mal aus Perspektive von dem kleinen Startup vielleicht, was wird das jetzt irgendwie tun in der Folge, wenn auf die hohen, also auf die stark frequentierten Suchbegriffe ein starker Wettbewerb ist? Das wird sich natürlich so ein bisschen in den Longtail verschieben. Und da erwarten wir jetzt auch für das Jahr, dass im Longtail einfach noch viel, viel mehr Musik sein wird. Das heißt, im Longtail noch viel, viel mehr gesucht wird. Und da wird es sich jetzt für das Startup in dieser Wettbewerbssituation entscheiden, ob es den Longtail dann eben dominieren kann und geht dieser Marktführer mit diesem extrem hohen Aufwand der genauen Keyword-Recherchen und so weiter mit, um auch dort dann die Plätze zu dominieren. Das ist sicherlich ein Feld, wo sich das dann entscheiden wird.
Magst du Longtail nochmal kurz definieren für alle Zuhörer, die noch nicht so tief drin sind?
Ja, sehr gerne. Also Longtail ist letztendlich eine Suchanfrage, die sich aus mehreren Wörtern zusammensetzt. Wir können das mal irgendwie am Beispiel Bademantel machen. Dann wäre Bademantel von dem Marktführer sicherlich ein Suchbegriff, wo schnell Werbung drauf geschaltet wird, weil da viel gesucht wird. Strategie vom Startup könnte das jetzt sein, den Bademantel sehr genau zu beschreiben. Sagen wir mal Bademantel für Herren in blau flauschig. So, das ist eine so lange Suchanfrage, wo an sich natürlich ein geringeres Volumen, Suchvolumen hintersteckt, wo die Wahrscheinlichkeit aber nicht gering ist, dass der Marktführer das so nicht eingeloggt hat. Und von diesen Longtail-Suchbegriffen, also diesen sehr langen Suchbegriffen, gibt es natürlich sehr, sehr viele. Und die Herausforderung ist dann genau herauszufinden, welche das sind und die dann eben auch in möglichst vielen Formen aufzunehmen.
Genau. Wir machen weiter mit der nächsten Strategie, internationale Expansion. Es gibt mit Sicherheit viele Vor- und Nachteile, viele Chancen und Risiken zu Amazon, die man diskutieren kann, aber wo sich eigentlich alle klar sind, ist, dass Amazon einfach ein genialer Kanal ist, um schnell und einfach mal andere Marktplätze international anzutesten. Einerseits, weil sie fast weltweit überall in allen relevanten Märkten vertreten sind. Andererseits, weil ich auf dem, was ich bisher in meinem Heimatland, beispielsweise Deutschland, aufgebaut habe, das einfach rüberschiften kann. Ich kann sozusagen meine Produktdaten, meine Kampagnen, meine Learnings übernehmen. Brauche natürlich im Marketing kein reines Copy-Pasting. Ich sollte natürlich, wenn ich es richtig mache, die Produktdaten, die Kampagnen auch für den neuen Markt optimieren. Aber meistens hat man schon vieles vorbereitet. Man versteht Amazon und kann dann schnell anfangen. So, zweiter Riesenvorteil ist die Logistik. Das heißt, auch wenn ich sonst sage, ich möchte FBA nicht nutzen oder ich habe auch eine eigene Logistik oder ich nutze einen externen Fulfiller, ist es für erste Tests immer eigentlich hilfreich und empfehlenswert, einfach mal FBA auszuprobieren und dann schnell zu sehen, wie funktioniert eigentlich der Markt für mich. So, unser Tipp da ganz klar, Fokus. Das heißt, nicht 3 Jahre planen, wann man irgendwann auf den nächsten Markt geht, sondern vielleicht mit seinen Bestsellern oder mit seinen Produkten, die die höchste Marge haben, die einfach zu verpacken sind, die leicht sind, das heißt, die auch in der Distribution gut funktionieren, mal einen neuen Markt eben antesten. Und auch nicht zu viel spekulieren vorher, auch vielleicht gar nicht zu viel sich zu viel davon beeinflussen lassen, wie die verschiedenen Länder in anderen Kanälen funktioniert haben, beispielsweise im Online-Shop oder anderen Marktplätzen. Das haben wir in den letzten Jahren ganz klar als Learning erkannt. Man muss es einfach ausprobieren. Man kann natürlich Marktanalysen vorher machen, ist auch empfehlenswert, ist ja auch so ein bisschen unser Streckenpferd bei MoveSell, dass wir einfach schnelle Analysen für verschiedenste Marktplätze und Kategorien anfertigen können. Aber am Ende muss ich es ausprobieren und oft funktioniert es besser oder vielleicht auch mal schlechter, als ich vorher gedacht hätte. Und Amazon schließt immer mehr Marktplätze. Ganz frisch ist ja zum Beispiel Holland oder die Niederlande. Wahrscheinlich kommt bald auch Polen. Und das zeigt halt auch, dass ich mit dem Kanal mich automatisch weiterentwickle und natürlich einmal das ganze Thema Steuern und Recht klären muss. Das muss ich aber auch klären, wenn ich Amazon nicht nutzen würde zur Expansion.
Genau, ich glaube, das Versand- und das Lagerthema, also allgemein Logistik, ist da ein wahnsinnig wichtiges Thema und in dem Bezug dann eben auch die Umsatzsteuer und auch da, wenn man das FBA-System richtig versteht, kann man das eben auch nutzen, um dann eben schnell flexibel zu testen, welche Länder sich lohnen, weil ich kann beispielsweise einstellen, dass ich nur in Deutschland lagern möchte bei FBA, aber ich kann dann gewisse Länder für den Versand freigeben. So, und dann habe ich ja auch gewisse Lieferschwellen, die ich erstmal erreichen muss, bevor ich dort eben mich auch umsatzsteuerrechtlich registrieren muss. Und wenn ich in dem Land nicht lagere und aus Deutschland dahin sende, kann ich das eben auch bis zur Erreichung der jeweiligen Lieferschwelle ganz gut antesten. Das heißt, da empfehlen wir auch wirklich teilweise breiter das Ganze mal, also 2, 3 Länder auch mal parallel zu testen und dann eben erkenntnisbasiert dann eben auch dann einzelne Marktplätze auszuwählen, je nachdem, wo eben die Produkte am besten angenommen werden. Ein weiterer Punkt. Ja, würdest du gerne?
Ja, ich wollte nur sagen, wir kennen viele Unternehmen, die im Online-Shop weiterhin im Heimatmarkt bleiben, da einfach sagen, da können wir noch besser werden, aber eben über Amazon dann ermöglichen, dass die Produkte zum Beispiel europaweit verkauft werden, weil Amazon, sei es jetzt auch über das Vendor-Modell, den Kundenservice und die ganze Logistik eben übernimmt.
Was auch häufig zu beobachten ist, du sagtest, dass vorhin schon neue Marktplatzländer, die erschlossen werden. Diese neuen Marktplatzländer, wie beispielsweise Niederlande, Polen und Co., die haben ja so verschiedene, ich nenne es mal Erschließungsstadien. Am Anfang werden die Marktplätze meist geöffnet und dann werden erstmal einzelne Produktkategorien freigegeben. Dann kann man die Produkte dort listen. Aber das Werbesystem ist beispielsweise noch nicht verfügbar. Und jetzt ist vor kurzem so gewesen, dass jetzt zum Beispiel in Niederlanden das Werbesystem von Amazon sich geöffnet hat. Und das ist natürlich immer noch mal so ein sehr, sehr spannender Punkt, weil es dann eben darum geht, niedrige Klickpreise abzusahnen und eben die Sichtbarkeit massiv zu hebeln. Von daher sollte man diese verschiedenen Stadien da auf jeden Fall im Blick haben. Was wir aber empfehlen, ist da eigentlich immer möglichst früh dabei zu sein, damit man im besten Fall, wenn sich der Werbemarkt in den Ländern öffnet, schon eine gute Content-Basis da hat, gute organische Rankings und dass man das dann eben mit Werbung anfeuern kann. Machen wir mal mit der nächsten mit dem nächsten Case weiter. Produktneuheiten sollen schnell auf Potenzial überprüft werden. Hier kommen wir nochmal zurück auf die Hammer Sport AG, die beispielsweise ein neues Trampolin entwickelt hatte mit neuen Eigenschaften. So, und das Problem bei ganz neuen innovativen Produkten ist ja häufig, dass noch keine bestehende Nachfrage da ist. Und da bietet Amazon einfach sehr, sehr gute Möglichkeiten, neue Produkte schnell mit viel Traffic auszustatten, also vielen Besuchern, um dann eben zu schauen, wie die Besucher mit den Produkten interagieren. Wird das Produkt viel gekauft? Wird das gut angenommen? Wird es nicht gekauft? Und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, wenn man jetzt ein komplett neues und innovatives Produkt hat, wofür es keine bestehende Nachfrage gibt, dass man auf Amazon eben besonders durch das Werbeformat die sehr gut die Möglichkeit hat, Substitutprodukte beispielsweise zu targeten. Das könnte man in diesem Beispiel von dem Trampolin jetzt irgendwie so durchspielen, dass es natürlich andere Fitness-Trampoline bereits gibt mit anderen Eigenschaften und man würde dieses neue Trampolin dann einfach auf diesen Produktseiten der bereits bestehenden Trampoline platzieren, um mal zu schauen, ob die Kunden diese Produktneuheit annehmen oder nicht.
Okay, ich mache weiter mit der nächsten Strategie. Risikostreuung, Umsatzausgleich, wenn wir jetzt mal auf die konkrete Situation mit Corona uns beziehen. Das heißt, es gibt nach wie vor viele schöne Brands und Unternehmen, die noch sehr eindimensional ihre Produkte anbieten, beispielsweise nur im stationären Handel oder die irgendwie eigene Stores haben und immer mehr merken, sie sollten auch auf anderen Kanälen verfügbar sein, entweder um neue Kunden zu erreichen, aber in dem Fall bezieht sich die Strategie jetzt eben auf das Thema Risikostreuung. Und mit Amazon habe ich die Möglichkeit, relativ zügig meine Produkte verfügbar zu machen. Das empfehlen wir auch, denn selbst wenn der Kanal langfristig vielleicht nicht mein Hauptkanal ist und vielleicht langfristig auch nicht perfekt geeignet, am Ende ist es ja erstmal fürs Überleben von vielen Unternehmen das Wichtigste, dass die Produkte verfügbar sind, dass sie irgendwo gekauft werden können. Und man sollte sich im Klaren sein, wenn ich einen Webshop baue, erstens kostet das auch nicht wenig Geld und auch die Pflege kostet viel. Habe ich erstmal einen schönen Webshop, der existiert, aber ich habe noch keinen Traffic und wahrscheinlich findet mich niemand. Und das ist jetzt auch kein Argument gegen einen Webshop. Unsere Empfehlung ist ganz klar, konzentriert euch erstmal darauf, legt euch eine ordentliche Basis, sucht euch einen Partner, mit dem ihr das Thema ERP, Multichannel, Wavi und Co. durchgeht. Da kommt demnächst auch ein Gastpodcast zu, wo wir mal ein bisschen Plenty Markets beleuchten und die ganze Vorbereitung. Aber fangt dann auch schnell an, einfach auf Amazon zu listen, beispielsweise über die Basis des Shops, denn dort werdet ihr viel schneller Kunden haben, viel schneller Umsatz machen und könnt dann schauen, was ihr eben wie priorisiert und was wie für euch funktioniert.
Ich mache jetzt mal mit dem letzten strategischen Case weiter, den wir euch mitgebracht haben. Wir sind jetzt hier beim Reinigungsunternehmen. Ganz, ganz klassischer B2Bler, also verkauft wirklich Reinigungsmittel im Industriebereich. Möchte jetzt aber ausprobieren, ob das Ganze nicht auch im B2C-Bereich im deutlich kleineren Rahmen funktionieren könnte. So, das Unternehmen ist aber bisher seit zig Jahren einfach nur B2B-Hersteller, verkauft an die Händler und hat halt keinerlei B2C-Strukturen. Und da ist es nun mal so, dass wir in diesem Amazon-Ökosystem mit Amazon-System mit FBA und Co. einfach sehr schnell erste Gehversuche machen können. Und wir müssen uns nicht erst um extreme Grundlagen kümmern, die teilweise irgendwie in Online-Shops zum Beispiel anfallen. So, grundsätzlich, wie du eben gesagt hast, Moritz, halte ich auch den Online-Shop grundsätzlich für eine ganz, ganz wichtige Basis. Man hat ja manchmal auch den Case, dass es einfach sehr, sehr schnell gehen muss, und man einfach nicht die Zeit hat, das aufzubauen. Und so jetzt auch bei diesem Hersteller, der jetzt auch Umsatzausfälle kompensieren möchte und jetzt diese Corona-Situation auch nutzt, um jetzt einfach schnell neue Wege, Vertriebswege auszuprobieren. Und da ist eben mit diesem ganzen Amazon-System, Logistik und Co. sehr schneller, guter und einfacher Einstieg möglich.
Genau, dann lass uns doch als letztes nochmal so eine allgemeine Strategie beleuchten. Die meisten kommen auf uns zu und sagen, pass auf, wir haben hier 5.000 bis 10.000 Euro im Monat, wir wollen jetzt einfach möglichst schnell auf Amazon anfangen. Uns ist klar, das ist irgendwie noch nicht viel Budget. Wir haben das jetzt auch noch nicht ganz oben auf dem Tisch, was unsere ganzen Prioritäten angeht. Wir müssen einen B2B-Shop noch bauen, wir müssen das noch machen. Aber wir verstehen, wir sollten jetzt auch möglichst schnell bei Amazon anfangen. Und wir wollen selber verkaufen. Ja, wie sollen wir diese 5.000 bis 10.000 Euro denn investieren? Und ja, worauf sollten wir uns einfach erstmal fokussieren? Lass uns da doch mal so ein paar Gedanken austauschen, was da typischerweise unsere Empfehlungen sind und was so ein bisschen the way to go ist, um einfach möglichst schnell eine Marke vernünftig aufzubauen, erste Umsätze zu machen und auch nachhaltige Effekte zu spüren.
Also was definitiv ja immer erstmal sinnvoll ist, ist die grundsätzliche Verfügbarkeit, was wir ja ganz häufig beobachten, ist auch in den Vorgesprächen, dass häufig schon nach der Marke gesucht wird, aber die einfach aktuell auf Amazon nicht vorhanden ist, auch durch keine Händler und im negativsten Fall setzt sich dann nur ein Konkurrent darauf. Das heißt, so diese ganz simple Verfügbarkeit ist sicherlich ein Thema. Dann ein gewisser Basis-Content, meine ich jetzt bei so einer Produktseite, Titel, Attribute, Suchbegriffe und eine Beschreibung. Wenn man das irgendwie vielleicht sogar basic aus dem Shop überträgt, hat man damit auf jeden Fall schon mal eine Grundlage, dass man überhaupt stattfindet in der Suchmaschine. Man kann natürlich nicht den Anspruch haben, dass man sich jetzt innerhalb kürzester Zeit irgendwie in den Rankings extrem hoch entwickelt. Dazu müsste man da schon anders rangehen, aber man hat eine gute Grundlage und das Ganze entwickelt sich und dadurch, dass vielleicht schon nach der Marke gesucht wird, finden erste Verkäufe statt und man wird zumindest mal berücksichtigt in den Suchen.
Ja. Hilfreich auch immer eine Sortimentspriorisierung. Das heißt, ich schaue mir vielleicht lieber erstmal 10 bis 20 meiner Topseller an. Und auch innerhalb dieser Topseller versuche ich verschiedene Bereiche auf Amazon anzutesten und schaue einfach mal, was passiert. Und häufig entstehen da ganz andere Ergebnisse, als man erwartet. Vielleicht bisherige Top 5 funktionieren erstmal gar nicht so gut auf Amazon, aber irgendwie Platz 15 bis 20 performt extrem gut. Das heißt, erstens Fokus, zweitens ausprobieren und sobald ich fokussiere, habe ich mit dem Budget vielleicht auch schon die Chance, dass ein Berater, eine Agentur diese Produkte eben optimiert. Das heißt, die Produktdaten ordentlich sind und ich dann auch viel besser weiß, was eigentlich möglich ist.
Was sicherlich noch ein Punkt ist, der häufig falsch gemacht wird und dann sich so einfach ist zu erfüllen, dass man einmal sicherstellt am Anfang, dass die Produkte in den richtigen Kategorien landen. Da gibt es eine Liste von Amazon, wo man die verschiedenen Kategorien sieht und dass man da auf jeden Fall sicherstellt bei der Produktanlage, dass die Produkte in der richtigen Kategorie sind, weil das eben schon ja extrem negative Auswirkungen haben kann, wenn dem nicht so ist, was so die Sichtbarkeitsentwicklung angeht.
Ja, mit welchem Modell starte ich am schnellsten? Mit Sicherheit mit dem Seller-Modell, wie gesagt, gibt es noch ein Deep Dive zu. Nichtsdestotrotz, ich brauche keine Einladung von Amazon, ich brauche keinen Vertrag mit Amazon, der sozusagen individuell geregelt wird, wie im Vendor-Bereich, sondern das ist standardisiert. Ich kann mir alles direkt auf der Website von Amazon durchlesen. Das wird mittlerweile auch sehr schön transparent in sehr hilfreichen Landingpages alles erklärt. Und so kann ich eigentlich recht schnell meine Produkte auf den Marktplatz bringen. Wichtiges Thema ist vielleicht noch innerhalb des Setups die Markenregistrierung. Vielleicht kannst du die gleich auch nochmal kurz erklären, warum die so wichtig ist, weil das ist ja unserer Meinung nach immer so der größte Fehler, wenn man da am Anfang sich nicht beraten lässt und so ein paar Fehler macht, weil die holen dann nachher total ein, weil man Zeit verliert, Geld verliert und ja nicht versteht, warum ich manche Marketinginstrumente nicht nutzen kann.
Ja, ganz wichtig, dass du es ansprichst. Das ist tatsächlich etwas, was wir häufig beobachten. Das läuft auch losgelöst vom Seller-Vendor-Central beziehungsweise vom Seller- oder Vendor-Modell. Es gibt die sogenannte Amazon Brand Registry, zu Deutsch die Amazon Markenregistrierung und danach einfach mal googeln und die Marke dort registrieren. Da gibt man zum Beispiel die Nummer vom DPMA, also vom Deutschen Patent- und Markenamt, an und zeigt sich Amazon gegenüber schon mal als der Markeninhaber. So, und wenn man das gemacht hat, kann man dann eben auch nochmal mehr die eigene Marke auf Amazon analysieren. Ich kann auf gewisse Darstellungsoptionen, also gewisse Marketingformate zugreifen. Ich kann Händler eventuell auch bemächtigen, meine Marke auf Amazon zu vertreten. Aber das ist für mich eigentlich so die erste Ebene und der erste Ansatzpunkt, wo ich auf jeden Fall sicherstellen sollte, dass ich der Markeninhaber bin. Und ein häufiger Fehler ist, dass Hersteller das von Händlern dann einfach erledigen lassen. Der Händler sagt dann, ich möchte die Marke registrieren und dann registriert er die halt bei der Amazon Markenregistrierung und dann wird quasi jetzt letzte Kontrolle von Amazon nochmal ein Link an den im DPMA hinterlegten Ansprechpartner geschickt mit einem Code und wenn der Hersteller dann dem Händler den Code gibt, dann ist der Händler für Amazon der Markeninhaber und das wird auch im Nachgang schwer zu lösen, beziehungsweise das ist Aufwand, Mühen, die man sich sparen kann, von daher auf jeden Fall unabhängig, ob ich selbst verkaufen möchte oder nicht, die Marke selber registrieren und eher Händler dann als Vertreter dort angeben.
Ja, ich würde gerne noch auf drei Bereiche zu dieser Strategie eingehen. Einmal Verfügbarkeit, einmal Brandstore und einmal auch Advertising. Das ist ja einfach auch ein Riesenthema, das kannst du ja gleich noch übernehmen. Ja, Verfügbarkeit, wir hatten schon gesagt, Sortimentspriorisierung. Das heißt auch, dass man, wenn man mit 10 bis 20 Produkten startet, wirklich ernst nehmen sollte, dass diese Produkte verfügbar sind. Auch beim ersten Test, wenn man wirklich nur, weiß nicht, 30 Einheiten pro Produkt zur Verfügung stellen kann und das soll jetzt für 2 Jahre reichen für den Test, ja, dann wird das nichts. Denn natürlich spielt das eine Riesenrolle, dass ich verfügbar bin. Wenn ich nicht mehr verfügbar bin, kann ich auch nicht gefunden und gekauft werden. Und das nicht nur in diesem Momentum, sondern ich verliere dadurch auch nachhaltig wieder das, was ich aufgebaut habe. Beispielsweise meine gute Verkäuferperformance, meine guten Rankings. Das heißt, es gibt schon so ein paar Themen, die sollte man wirklich ernst nehmen, auch in einem ersten Test. Dann Thema Brandstore, Markenshop, wird extrem gehypt. Ist dann richtig schnell anzugehen, wenn ich eine bekannte Marke habe und wenn meine Produkte auch schon von anderen Händlern auf Amazon verkauft werden und ja, der Markenshop noch aussieht wie Kraut und Rüben oder es ihn noch gar nicht gibt. Das erklären wir auch in unserem Podcast zu Chancen und Risiken. Seid euch bewusst, dass eure Marke immer auf Amazon irgendwie sichtbar wird, sei es, weil Google den Markenshop extrem verlinkt. Und da wäre unsere Empfehlung, wenn ihr eine bekannte Marke seid und ihr habt Händler, die euch schon anbieten, dann geht das schnell an. Wenn ihr aber vor allem den Kanal bezüglich Umsatz testen wollt, weil ihr selber verkauft, dann ist das mit Sicherheit sekundär und setzt das Budget ein, um eure Produktdaten ordentlich zu optimieren oder vielleicht noch 1.000-2.000 Euro für Kampagnen zu haben. Das kannst du hier mal kurz erklären, was da so ein Basic Anfänger-Setup ist.
Ja, gehe ich gleich sehr gerne drauf ein. Eine Sache ist mir jetzt gerade noch zum Markenshop eingefallen. Der ist tatsächlich auch, wird priorisiert. Wir sind in diesem als Agentur in diesem 1:1 Partnerprogramm bei Amazon und kriegen deshalb auch immer viel mit, was Amazon in den nächsten Monaten priorisieren wird. Und da ist der Brandstore auf jeden Fall ein Thema. Das sieht man auch schon daran, dass der Brandstore in den Suchvorschlägen teilweise besonders dargestellt wird. Auf den Produktseiten ist häufig nochmal so ein Call to Action. Das heißt, hier geht es zum Markenshop als Beispiel. Und auch bei Google wird der Markenshop häufiger mal platziert. So, von daher ist es sicherlich irgendwie sinnvoll, sich dem mal anzuschauen. Genau, du hast jetzt gerade gefragt, nach so einem Basic-Setup im Werbebereich. Also was wir wirklich als Basis erstmal ersten Schritt empfehlen, dass man auf jeden Fall sich mal die eigenen Produktseiten anschauen sollte und nach der eigenen Marke suchen sollte, weil häufig ist man schon zum Ziel von Wettbewerbern geworden, die gezielt auf den eigenen Produktseiten oder zum eigenen Markennamen innerhalb der Suchergebnisse Werbung schalten. So, und da ist es eigentlich auch mit geringen Geboten gut möglich, diese Werbeslots quasi zurück zu erobern und dann beispielsweise gezielt irgendwie neu eingeführte Produkte hervorzuheben, das Cross-Selling zu forcieren, das Upselling und so weiter. So, und dann macht es natürlich Sinn, für sich einmal als Unternehmen zu definieren, was für mich die wichtigsten Suchbegriffe sind. Da muss ich keine umfangreiche, zeitaufwendige Recherche machen, aber dass ich da auf jeden Fall eine Liste habe. Eventuell habe ich auch schon ein Google AdWords Team oder habe da bei Google AdWords Kampagnen laufen. Dann kann ich da natürlich auch sehr gut die Keywords übernehmen und die dann bei Amazon hinterlegen. Und dann gibt es bei Amazon noch als jetzt dritten Tipp die sogenannten automatischen Kampagnen. Das ist ein Kampagnenformat, was recht einfach ist. Da muss ich nur das Produkt auswählen, welches beworben werden soll, muss ein Gebot hinterlegen und dann sucht sich Amazon basierend auf den Informationen, die sich auf den Produktseiten befinden, also auf den Produktbeschreibungen und so weiter, passende Werbeplatzierungen aus. So, und wenn ich da dann ein niedriges Gebot eintrage von beispielsweise unter 10 Cent, dann ist es tatsächlich auch so, dass diese automatischen Kampagnen nicht nur sehr, sehr schnell aufzusetzen sind, sondern auch eine ganz gute Profitabilität haben. Das heißt, wenn man da am Anfang irgendwie sich um die Basis kümmern will, dann die eigenen Produktseiten schützen, die eigenen Marken suchen, die wichtigsten Keywords bewerben und automatische Kampagnen schalten. Und dann ist man mit wenig Aufwand und auch überschaubarem Budget dabei und hat dann eine gute Grundlage.
Okay, cool. Ich glaube, wir haben jetzt einige Strategien und Ziele skizziert. Lass uns weitermachen mit dem nächsten Thema. Bestehende Strukturen. Woher komme ich? Was verstehe ich? Führ uns doch mal durch so ein paar Elemente, die ich mir in meinem Unternehmen anschauen sollte.
Wir haben ja uns wirklich verschiedenste Cases angeschaut. Wir erinnern uns an das Reinigungsunternehmen, was halt für Industrie Reinigungsmittel herstellt. Wir haben uns aber auch den Heimfitnessbereich angeschaut und da reden wir wirklich von sehr deutlichen Unterschieden im B2B und B2C-Markt. Während die Industriereiniger natürlich absolut im B2B-Bereich anzusiedeln sind, muss man jetzt unter B2B-Unternehmen natürlich fragen, welche Voraussetzungen bringe ich mit und was verstehe ich tatsächlich? Heißt, habe ich eine eigene Logistik? Habe ich einen eigenen Kundensupport? Habe ich Fachpersonal, also vielleicht einen E-Commerce-Manager, einen Online-Marketing-Manager und so weiter? Und stehe ich auch in Kontakt zu Digitalberatern oder Agenturen und haben die vor allem spezielles Amazon-Know-how? Denn vorab sollte ich definitiv mich genau informieren, was ich halt habe, was ich kann und welches Modell halt zu mir passt. Seller, Vendor und Co. Denn wenn ich jetzt als B2B-Unternehmen, zum Beispiel als Seller durchstarte und ich habe keine externe Unterstützung in Form von einer Agentur, sondern kann das für mich sehr, sehr aufwendig sein, diese ganzen Kundensupport-Themen, Rechnungsstellung an den Endkunden und so weiter abzudecken. Das heißt, für ein ganz klassisches B2B-Unternehmen kann unter Umständen sogar der Vendor sinnvoller sein, wo man einfach nur Produkte erstmal an Amazon liefert und Amazon sich um Themen wie Kundensupport kümmert. Da gibt es natürlich noch mehr Themen, die man auf dem Schirm haben muss. Aber das ist sicherlich eine sehr, sehr wichtige Frage, woher komme ich und dass ich das Ganze auf jeden Fall vom Experten einmal bewerten lassen sollte, um dann eine Empfehlung zu bekommen, welches Modell für mich richtig ist. Im B2C-Bereich ist tatsächlich so, wenn ich eine eigene Logistik habe, ich habe einen eigenen Kundensupport, ich habe Fachpersonal und so weiter, dann macht das Seller-Modell meist sehr, sehr viel Sinn, weil man bestehende Strukturen sehr gut auf Amazon transferieren kann und dann auch ein schneller Start da gut möglich ist.
Ja, lass uns die Modelle noch einmal ganz kurz definieren für alle Zuhörer, die da wirklich noch ganz neu sind. Und es ist ja auch vor allem immer so ein bisschen verwirrend, weil es ein paar Überschneidungen auch gibt und weil sich die Modelle ja auch in den letzten Monaten und Jahren verändert haben. Also Seller heißt, ich verkaufe als Unternehmen über den Amazon Marketplace direkt an Endkunden. Das heißt, ich nutze Amazon, wie man auch eBay kennt, als Tool, um auf dem Marktplatz verfügbar zu sein. Und dann kann ich entweder die Logistik selber übernehmen. Das heißt, ich versende selber, nachdem mein Auftrag eingegangen ist, an die Endkunden, oder ich nutze die Logistik von Amazon, nennt sich FBA, Fulfillment by Amazon. Ich steuere mein Marketing grundsätzlich selber, das heißt, Amazon macht nichts für mich, ich bin auch für alles verantwortlich. Modell Vendor heißt, ich verkaufe nicht direkt an die Endkunden, sondern ich verkaufe als Hersteller an Amazon. Ich bin quasi nur ein Lieferant und am Ende ist Amazon ein Händler meiner Produkte. Die Endkunden sehen das dadurch, dass wenn sie kaufen, steht dort Versand und verkauft durch Amazon und eben nicht durch den Händler. So, und das kann vorteilhaft sein, wenn ich noch keine Endkundenlogistik habe, wenn ich wirklich gar nichts mit Endkunden vorher zu tun hatte, wenn ich sage, ich will in größeren Batches eben an Händler wie Amazon verkaufen, hat aber eben auch Nachteile, weil ich nicht direkt an die Endkunden rankomme, weil ich keinen direkten Kontakt habe und weil das Ganze auch sehr individuell geregelt ist mit gewissen Auflagen, wie ich an Amazon zu liefern habe. Als Seller kann ich jederzeit selber festlegen, welchen Lagerbestand ich habe. Bei Amazon ist es, beim Vendor ist es ein bisschen anders. Das heißt, Amazon bestellt bei mir, wenn Amazon meint, dass meine Produkte nachgefragt werden oder demnächst auch mehr oder weniger nachgefragt werden, kann es eben auch sein, dass nicht mehr nachbestellt wird. Das heißt, ich habe hier schon eine etwas größere Abhängigkeit. Und man darf nicht, der Irrglaube ist, dass Amazon dann auch das Marketing automatisch übernimmt. Das ist falsch, das sagt Amazon aber auch nicht. Ich kann trotzdem selbstständig oder über eine Agentur auch das Marketing steuern, auch wenn Amazon am Ende auf dem Marktplatz auftritt und an die Endkunden verkauft.
Dann gibt es ja noch das hybride Modell. Das hatten wir vorhin bei der Hammer Sport AG schon kurz erwähnt. Das ist die parallele Nutzung vom Seller und Vendor. Gutes Beispiel ist eben das Thema Verfügbarkeit. Wenn Amazon gewisse Produkte nicht bestellt im Vendor, dann kann ich die eventuell über den Seller verfügbar machen. Dazu wird es von uns einen Deep Dive geben, weil das eben alle Bereiche betrifft, sowohl Buchhaltung als auch Marketing, Katalogmanagement und so weiter. Und das ist wirklich am Anfang eine der wichtigsten Entscheidungen, dass man hier nichts falsch macht. Darum sehr, sehr gut informieren. Dann gibt es noch den Brand Manager Account. Das ist eine Lösung, die häufig von Agenturen beispielsweise angeboten wird. Das ist kein offizielles Modell von Amazon. Da hat man die Möglichkeit, nicht das Seller- oder Vendor-Modell zu nutzen, sondern einfach nur auf die Produktseiten über diesen Brandmanager-Account zuzugreifen. Man kann dann den Content optimieren, man kann einen Markenshop erstellen, man kann Werbung schalten und so weiter. Man übernimmt aber eben nicht die letztendliche Transaktion dann. Und dann zu guter Letzt, ja, du wolltest reinspringen, mach das gerne.
Nee.
Okay. Und dann gibt es zu guter Letzt noch das klassische Händlermodell, so dass ich meine Händler habe, die auf Amazon verkaufen. Und eventuell habe ich sogar ein, zwei Händler in meinem Netzwerk, die sich sehr, sehr gut auskennen mit Amazon. Und mit denen kann ich mich natürlich zusammensetzen und über deren Account quasi meine Amazon-Präsenz steuern. So, da empfehlen wir aber vorab sehr genau dann zu definieren, wie dies dann auch irgendwie mittelfristig aussieht, besonders was irgendwie die Einsicht in Verkaufszahlen und so weiter geht, dass da von Anfang an eben auch geklärt ist, was miteinander geteilt wird und was nicht. Aber wenn man da einen Händler hat, der sich grundsätzlich mit dem Kanal auskennt, bereit ist, ja, für die Mitteilung der Daten, dass man da sehr eng zusammenarbeitet, kann auch das ein gutes Modell sein. Unterm Strich ist es einfach sehr, sehr wichtig bei allen Modellen, die wir jetzt vorgestellt haben, dass man sich vorab eben gut informiert. So, und wenn man das Know-how nicht hat, sich dann das Know-how von eventuell befreundeten, also bekannten Unternehmen irgendwie zu holen, die ja schon weitere Schritte gemacht haben, externe Berater hinzuzuziehen, weil da gibt's wirklich ganz große Auswirkungen haben, wenn man da erstmal blind in das Thema reinstartet. Im Vendor könnte man beispielsweise falsche Konditionen verhandeln, von denen es später sehr, sehr schwierig ist, wieder runterzukommen. Darum gilt es, das eben sehr bewusst auszuwählen.
Okay, auf jeden Fall kann man nicht pauschal sagen, was besser ist. Man kann nicht sagen, Seller ist besser als Vendor oder andersrum. In dem Thema gehen auch viele Gerüchte und Mythen rum und diese Themen muss man sich einfach super detailliert anschauen. Dafür ist unser Deep Dive da. Schaut den an. Und jetzt würde ich sagen, schließen wir den Podcast ab mit dem Thema die richtigen Partner finden, beziehungsweise brauche ich überhaupt Partner? Wenn ja, welche? Und wie baue ich eigentlich Know-how intern auf? Ja, welche Möglichkeiten habe ich denn da, Florian?
Da haben wir jetzt einfach vier verschiedene Möglichkeiten mitgebracht. In-house ist sicherlich die eleganteste Variante, aber auch nur, wenn ich den Kanal nicht ausprobieren möchte, sondern weiß, ich möchte da langfristig verkaufen, weil so eine In-house-Abteilung auch Geld kostet. Die kann man dann schulen, beispielsweise in Form von Workshops von Agenturen und Co. Oder man kauft sich eben bereits ausgebildetes Fachpersonal ein. Da sind wir jetzt aber aktuell noch in der Situation, dass dieses Fachpersonal am Markt einfach noch sehr, sehr selten ist und alle Unternehmen eigentlich händeringend nach ausgebildeten Leuten suchen, weil dieses Thema noch so neu und auch so umfangreich ist. Das heißt, wenn man weiß, dass man den Kanal so mittel- und langfristig angehen möchte, macht sicherlich Sinn, irgendwie wichtiges Know-how aufzubauen in Form von irgendwie Workshops. Dann kann man sich Know-how natürlich einkaufen über Freelancer, Agenturen, Berater, die sich dann mit einem hinsetzen und sich dann eben genau anschauen, was gibt es intern für Kapazitäten und was für Disziplinen erwarten uns in nächster Zeit, also was müssen wir machen, um auch immer zu erfolgreich zu werden, was übernimmt die Agentur, was übernehmen wir in-house, eventuell kann man einen Bereich auch aufteilen, dass man einen Workshop macht zum Thema Content-Optimierung. Wenn das Unternehmen dann intern dafür zwei drei Leute abstellen kann, natürlich abhängig von der Größe des Sortiments, kann das sehr, sehr sinnvoll sein, dass man die Kompetenz früh aufbaut. Komplexere Bereiche wie das Advertising könnte dann extern, können dann eben outgesourced werden. Da gibt es wirklich verschiedene Modelle. Wichtig ist aber, glaube ich, dass man das eben bewusst angeht und nicht jetzt von Anfang an denkt, dass ich mache das mal, das wird schon. Da kann es eben auch sein, dass Fehler gemacht werden, die nachher nicht wieder so einfach auszubügeln sind.
Was ist die beste Herangehensweise? Das kommt natürlich drauf an. Vielleicht kommen wir jetzt schon ein paar Ideen, weil wir ja verschiedene Strategien und Ziele vorgestellt haben. Was ich gerne mal erwähnen würde, für ganz viele ist ja das Stichwort Time to Market hochrelevant. Gerade jetzt nochmal durch den E-Commerce-Trend, gerade nochmal durch Corona. Und dann sollte man sich im Klaren sein, wie schnell komme ich alleine in-house voran? Habe ich in-house schon jemanden, der das Thema wirklich durchsteigt? Und in welcher Geschwindigkeit möchte ich das Ganze eigentlich aufbauen? Und dann kommt man meistens nicht drum herum, dass man sich eben Partner sucht. und dann als Team sozusagen einen Fahrplan erstellt und danach eben vorgeht, brauche ich einen Partner, brauche ich keinen. Es ist mit Sicherheit richtig und empfehlenswert, dass ich einen im Team habe, in-house, der Know-how hat, das Ganze auch in-house anleitet. Agenturen brauchen immer gute Ansprechpartner, aber man sollte sich im Klaren sein, ja, der Markt dafür ist klein, diese Leute kosten auch viel Geld, diese Leute sind sehr, sehr gefragt und ja, ist es richtig, dass ich vielleicht 3 bis 6 Monate suche, um den dann zu bekommen, um den dann erstmal überhaupt in meinen, ja, in meine Marke, in mein Sortiment einzuführen und dann irgendwann am Ende des Jahres den Kanal angehen zu können, ja, oder kann ich nämlich auch so schon mal hinsetzen, einen Workshop machen, genau meine Voraussetzungen, meine Ziele und Strategien definieren und dann vielleicht so einen fließenden Übergang gestalten. Um da ein kleines Beispiel zu nennen, ich habe vor kurzem einen Gastpodcast mit dem Timo Dietrich aufgenommen, der ist freier Berater und der fungiert eben oft als Schnittstelle zwischen den Herstellern, zwischen uns als Agentur und Tool-Provider, kommuniziert aber auch mit Amazon und genau diese Leute muss man eben finden oder wie es in unserem Fall war, wir haben den Kunden auch schon vorher betreut und aufgebaut und irgendwann haben sie dann halt auch den Berater, die Schnittstelle nochmal gefunden, weil sie halt im E-Commerce allgemein Erfahrung brauchen und ja, also der Tipp ist da halt nicht so lange zögern, sondern erstmal Gehversuche machen und dann die Struktur nach und nach aufzubauen.
Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. In dem Sinne ist, glaube ich, jetzt die richtige Zeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das Ganze eben aber bewusst. Dazu haben wir jetzt, denke ich, den einen oder anderen Denkanstoß gegeben. Und dann bleibt uns, glaube ich, nicht mehr viel anderes übrig, als viel Erfolg dabei zu wünschen. Ja, der Kanal kann sich sehr lohnen, wenn man es richtig macht.
Okay. Ja, ich hoffe, der Podcast hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.